ARD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und wir sind zurück aus München, die letzte Folge ja von der Münchner Sicherheitskonferenz. Und bevor wir gleich auf dieses wirklich monumentale Urteil des obersten Gerichtshofs der USA zu Trumps Zollpolitik eingehen und vielleicht auch die militärische Aufrüstung rund um den Iran der USA. Bevor wir auf all das eingehen, müssen wir von einem Zwischenstopp von unserer Rückreise aus München berichten, denn wir sind vergangenen Montag beim Rosenmontagszug dabei gewesen in Mainz. Und wir müssen es deswegen erwähnen, weil Jif, du bist ja quasi auf so einer Schnitzeljagd oder Puzzlesuche, wenn man so will, zu deutscher Sozialisation und Kennenlernen deutschen Brauchtums und Kulturguts. Und dieses Puzzlestück, das fehlte dir noch. Und was waren deine...
Ja, was für ein Kontrast. Erstmal der Sicherheitskonferenz und dann, genau, der Rosenmontagumzug. Und wir waren nicht nur dabei in Mainz, Ingo, wir waren auf der Umzug, ne? Wir waren...
Genau, wir hatten das Privileg, die große Ehre, auf dem Kommandowagen der Mainzer Kleppergarde mitfahren zu dürfen.
Und ich muss sagen, hey, wenn du eingeladen bist, musst ihr das machen. Das war wirklich ein Erlebnis. Und ich fand das, ehrlich gesagt, so schön. Es war eine große Party und alle waren eingeladen. Na, also jeder auf die Straße war gekleidet. Jeder hat also so viel Mühe gegeben, also geschminkt in ein Kostüm. Und also jung, alt, Teenagers, Omas, Opas, Enkelkinder, Kleinkinder, Babys, also alle von alt bis jung, von jeder Ecke der Welt und alle mit einem großen Lächeln im Gesicht. Und weil wir hatten der Privileg, also wir dürften so Popcorn und Chips und Süßigkeiten runter schmeißen. Also alle haben so Hände in die Luft und Hello geschrien. Und dann, also ich habe immer, wenn ich Kinder gesehen habe, viel, viel mehr Süßigkeiten runtergeworfen.
Na klar.
Weil die waren das so süß und die haben das so genossen. Und alle so gut gelaunt. Ich fand das einfach, also eine riesige...
Geht doch, gute Laune in Deutschland,
tolle,
geht
tolle
doch.
Tolle Party, gute Stimmung. Ich bin ein großer Fan.
Ja, und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist das auch wirklich notwendig und wichtig für viele. Und gibt es so in den USA, gibt es Mardi Gras, ne? Coach, dein Stiefvater, ja, genau. Der kennt das aus New Orleans so ein bisschen, aber...
Ja, es gibt auch, also manche machen das, aber Mardi Gras in New Orleans ist Party, ja, genau.
Gute Laune auf jeden Fall, good vibes, das war glaube ich 30 Stunden lang, guckt man da in strahlende Gesichter, also ja, wir können es wirklich nur empfehlen.
Gute Kontrast vielleicht von die schwierige Thema, weil
ja, das war wirklich nach der Sicherheitskonferenz und Ukraine-Krieg und all das war das wirklich sehr willkommene Abwechslung in diesem Fall und vielleicht brauchen wir alle mehr ein bisschen davon. Jetzt ist erstmal alles vorbei, Fastenzeit hat begonnen, Aschermittwoch war vergangene Woche, aber mit good vibes wollen wir starten in diese Folge und an der Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank an die Mainzer Kleppergarde auch nochmal, dass meine deutsche Großmutter, die ja Mainzer Mädchen war, wenn die das mitbekommen hätte, hätte sich sehr gefreut. Vielen Dank. Ja, und mit diesen Good Vibes wollen wir jetzt starten in diese heutige Folge.
We have a breaking news alert for you. It's finally here. The Supreme Court has made a decision on President Trump's tariffs. This is a huge case, a big ruling. It comes right before the State of the Union.
Das Urteil, das ihr alle mitbekommen habt, des Supreme Courts vergangenen Freitag, geht so sehr viel über die reine Handelspolitik hinaus. Da steckt so viel drin und es ist wirklich ein bedeutendes Urteil auf vielen Ebenen. Und deswegen werden wir uns heute in dieser Folge dem so ein bisschen widmen. Vielleicht ganz kurz nochmal zusammengefasst, worum geht's? Der Gerichtshof hat mit einer sehr deutlichen Mehrheit von 6-3, und da gehen wir auch gleich drauf ein, wie Trump das auch aufgenommen hat, aber mit einer deutlichen Mehrheit gesagt, dass der Präsident eben nicht die Befugnis hat, Zölle ohne den Kongress zu erheben. Denn das ist, wie so vieles, gehört das zur Gestaltungshoheit des Kongresses. Und Donald Trump hatte sich ja berufen, wir erinnern uns, es geht um die Zölle, die er damals im April des vergangenen Jahres in dieser Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses verkündet hat, mit dieser Tafel und diesen kruden Formeln, wie er das berechnet hat und im Prinzip die ganze Welt irgendwie mit Zöllen belegt hat. Und um die Zölle, die er da bei diesem Auftritt erhoben hat und angekündigt hatte, die sind nicht rechtens. Er hatte sich darauf berufen, dass er den International Emergency Economic Powers Act von 1977 dazu benutzen kann, um die zu erheben. Und der gibt dem Präsidenten auch tatsächlich Notfallrechte in der Handelspolitik. Aber Von Zöllen ist da kein Wort die Rede und deswegen sagt das Gericht, Zölle auf Basis dieses IEEPA sind illegal. Die dürfen nicht weiter erhoben werden. Und das bedeutet nicht alle Zölle, die Trump erhoben hat, denn nicht betroffen von dem Urteil sind alle sogenannte sektoralen Zölle, also Abgaben auf bestimmte Produktgruppen, unter anderem zum Beispiel auf Autos, auf Autoteile, auf Stahl, auf Kupfer, auf Chips, also Halbleiter, sogar auch Möbel und Holzprodukte. Das wird erstmal alles belassen. Darum ging es auch nicht in dieser Entscheidung, sondern es ging jetzt immer diese großen, weitreichenden. Und ja, das ist natürlich im Prinzip die größte politische Niederlage, wenn man so will, von Donald Trumps zweiter Amtszeit.
Das ist auf jeden Fall eine, auf Englisch würde man sagen, ein blow to his authority. Das war eine, er hat jetzt Nein gehört und das hört er nicht so häufig. Also wie wir wissen, er hat gelernt von der ersten Amtszeit, als er Leute in seinem Kabinett hatten, die haben gesagt, nee, das dürfen wir nicht, nee, geht nicht, können wir nicht machen. Ich meine, das größte Beispiel ist Pence nach der Wahl, als er hat der Ergebnis zugestimmt, obwohl Trump hat versucht, am 6. Januar ihm zu überreden, das nicht zu machen.
2021, ja.
Genau. Und wir müssen auch sagen, der Supreme Court, der Obersten Gerichtshof in die letzte Zeit hat, ich glaube, ich habe gelesen, 24 Mal von die letzten Fälle für Trump entschieden, inklusive zum Beispiel der Gericht hat der Beendigung der vorübergehenden Schutzstatus für venezuelanische Migranten zugelassen, der Beendigung der Selbstidentifikation des Geschlechts in Pässen zugelassen zum Beispiel. Also 24 Mal in die letzte Zeit. Ich glaube, Trump hat ein bisschen das Gefühl, dass das ist sein Court, sein Gerichtshof. Er hat sogar drei neue Justices, Richter auf der Supreme Court, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh und Neil Gorsuch. Aber was man wissen soll, ist, die sind nur, weil eine Präsident die nominiert, bedeutet nicht, dass man immer einfach carte blanche gibt für der Präsident.
Naja, das war die Frage. Er hatte, glaube ich, das so angenommen, dass er die da eingesetzt hat. Und deswegen war auch die Pressekonferenz, die er nach diesem Urteil gegeben hat und dazu auch ins Pressezimmer oder in den Presseraum im Weißen Haus gegangen ist, was nicht so häufig vorkommt, und war extrem angefasst und fast schon persönlich beleidigt.
The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed. For not having the courage to do what's right for our country.
So nach dem Motto, wie konnten die mich hintergehen? Ich habe die da eingesetzt und es war von den dreien, die er eingesetzt hat in seiner ersten Amtszeit einsetzen konnte, waren zwei eben, die dieses sehr deutliche 6-3 Urteil gegen diese Zollpolitik mitgegangen sind, nämlich Neil Gorsuch und
Amy Coney Barrett.
Genau.
Was man muss auch ist, die Supreme Court Justices, die Richter an der Obersten Gerichtshof sind, Richter fürs Leben. Ne? Also es gibt keine Wiederwahl oder die müssen nicht ne, so
Rücksicht
denken
nehmen
an,
auf.
Genau, ja. Also insofern, die sollen keine Angst haben für Retribution, für also was Trump sagt. Das ist dem eigentlich egal. Die können ihren Job nicht verlieren. Aber trotzdem, also Trump versucht, er war, wie man sah in dieser Pressekonferenz, sehr, sehr wutend. Also hat von tiefe Enttäuschung gesprochen. Ich schäme mich für diese, für ein paar von den Mitgliedern von diesem Gericht. Also, wo er wirklich nicht bedroht hat, aber auf jeden Fall hat ganz klar und deutlich seine Meinung klar gemacht.
Er hat sie Narren genannt und
Schoßhunde.
Schoßhunde der Demokraten.
They're just being fools and lapdogs for the rhinos and the radical left Democrats and they're very unpatriotic and disloyal to our Constitution.
Also der war wirklich persönlich angefasst. Und deswegen ist dieses Urteil auch so bedeutsam, weil Handelspolitik und was möglich ist, Zölle und wie das sich auf den Haushalt und alles auswirkt, ist das eine. Aber jenseits all dessen ist es wirklich ein Sieg, wenn man so will, für die Unabhängigkeit einerseits des obersten Gerichtshofs, ein deutliches Zeichen, dass sie nicht einfach alles durchwinken, auch wenn sie, wie du sagtest, verschiedene Sachen in diesem Jahr schon mehrere Dutzend Urteile im Sinne von Trump geurteilt haben, aber dass es eben Punkte gibt. Jetzt muss man natürlich wissen, diese ganze Geschichte war in den unteren Instanzen auch schon gegen Trump ausgegangen und deswegen musste man damit auch rechnen von republikanischer Seite oder von Seiten der Regierung, dass das nicht für Trump ausgehen könnte, aber trotzdem hat er damit wohl gerechnet. Aber es ist ein Sieg für die Unabhängigkeit und vor allem ist es meiner Meinung nach ein Sieg für das System der Checks and Balances in den USA. für die Gewaltenteilung. Und letztlich, wenn man so will, ich will es jetzt nicht unnötig überhöhen, aber so muss man es fast sehen, für die Demokratie in den USA.
Das ist der Widerstand auf die Bühne. Ne? Der letzte Widerstand, wir haben darüber gesprochen, war Bad Bunny, Super Bowl. Aber jetzt auf die Bühne von der obersten Gerichtshof. Und es zeigt, dass, also wie wir wissen, John Roberts, der ist der Chief Justice, der Hauptfigur da. Und er ist bekannt als ein Institutionalist. Er ist jemand, der wirklich in die Institutionen glaubt. Dieser Ruf auch und der Respekt für dieses Gericht ist ihm sehr, sehr wichtig. Und man sah auch, dass er war, manchmal ist er mit seiner mehr konservativen Mitglieder hat er gewählt und oder zugestimmt. Und manchmal ist er mit die drei mehr Liberalrichter zugestimmt. Also er war immer dieser Mittelpunkt.
Zünglein an der Waage, würde man im Deutschland sagen.
Was sagt man?
Das Zünglein an der Waage.
Okay.
Also nicht umsonst gibt es eine ungerade Zahl an Richtern, ne, damit es kein Putt gibt. Und dann ist einer, der dann der Entscheidende ist, oft ist es Chief Roberts. Und he tips the scale, würde man sagen.
Ja, genau.
Ja, da gibt es so ein ähnliches Bild im Englischen. Ja, also und er hat halt oft sich auch dagegen gestellt, aber der hatte auch schon früher schon gesagt, es gibt keine Bush-Richter, keine Clinton-Richter, keine Obama-Richter und auch keine Trump-Richter, egal wer die eingesetzt hat. Und deswegen, das ist so entscheidend, diese Feststellung, dass es für die exekutive Macht, für den Präsidenten, eine Grenze gibt oder Grenzen gibt grundsätzlich. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, weil Trump sagt ja ständig, ich bin der Präsident, ich kann machen, was ich will, ich kann alles machen. Und so regiert er eben auch mit seinen Dekreten. Ja. Und dass da jetzt mal so eine Grenze gezogen wurde, um zu sagen, nein, es gibt bestimmte Bereiche, da hat die Macht der Kongress.
Ja. Genau. Also er hat, also.
Und nicht du.
Er hat schon vor diesem Gericht gesagt, dass, ne, ich habe ein Mandat von den Wählern. Ich war gewählt, also wie wir wissen, in 2024, er hat nicht nur der Electoral College, aber der Popular Vote, also hat die Mehrheit und er sieht das als ein Mandat zu machen, was er will, weil die Wähler, sagt er, sind hinter ihm. Also wir haben auch in 2024 eine Entscheidung von der obersten Gerichtshof gesehen, das hat der Präsident, also in dieser Zeit war Trump noch nicht der Präsident, aber er war vor ein anderes Gericht wegen Wahlbetrug, es gab so mehr als 100 Klagen gegen ihn in dieser Wahlkampfzeit und der oberste Gerichtshof hat entschieden dann, dass der Präsident, wer auch immer das ist, hat eine, nicht absolut, aber eine Immunität für seine Handlung in der Amtszeit. Und also Trump, das war ein riesig Erfolg für Trump, nicht nur war dann so also die ganze Fälle gegen ihn waren dann weg, aber jetzt auch, er sieht das jetzt in dieser zweite Amtszeit ein bisschen als ein Carte Blanche zu machen, was er will, ohne das Gefahr, dass er wieder vor ein Gericht landet. Insofern, deswegen war das besonders bedeutungsvoll, dass diese Gericht hat gesagt, nee, es gibt doch Grenzen. Es gibt, wie du sagtest, Ingo, Rollen und Kongress. Es ist die Entscheidung von Kongress, wie man sagt, Kongress hat the power of the purse, der Markt der
des Geldbeutels, wenn man so will. Naja, aber es ist ja bei uns auch, Haushaltsfragen sind Hoheit des Parlaments.
Ja. Und er kann nicht nur das machen, seine Zollpolitik, ohne eine Erlaubnis vom Kongress. Und das hat nicht nur jetzt mit seinen Zollenpolitik zu tun, aber wir haben gesehen, an Anfang Januar, er ist reingegangen mit dem Militär in Venezuela. Manche würden sagen, das ist ein Act of War, das war eine Kriegsmission und er hat das ohne Erlaubnis von Kongress getan. Insofern, diese Entscheidung geht nicht nur um seine Zollpolitik, es geht um die Rolle der Kongress. Und in der letzten Jahr haben wir gesehen, also wir wissen, dass im Kongress der Mehrheit im Haus und im Senat ist mit der Republikaner, das ist der Partei von Trump. Und die Republikaner haben Angst, gegen den Präsident zu gehen. Die haben Angst, weil er droht dann eine Primary, dass er würde eine Kandidat in der Vorwahlkampf gegen diese Senator oder Repräsentanten stellen. Also die haben eigentlich Angst auf seine Wut, auch was es bedeutet wird mit ihnen innerhalb ihrer Wahlkreis. Aber jetzt sagt der Gerichtshof, nee, geht nicht mehr. Also es ist wie eine Große ist reingekommen und sagt, okay, ich muss diese Kleine hier schützen und du musst by the rules spielen. Es gibt hier Gesetze, es gibt getrennte Rollen und du bist über die Linie gegangen. Und jetzt musst du also spielen. mit den Regeln.
Nach den Regeln, die in der Verfassung verankert sind von Anfang an. Deswegen ist, glaube ich, auch bei Roberts so ein Institutionalist, ne, der wirklich sehr nach der Verfassung das auch auslegt. Und da wirklich geht es um die Fundamente der amerikanischen Demokratie und dieses System der Checks and Balances. Das ist nochmal gestärkt worden durch dieses Urteil. Und ich glaube auch beispielsweise, dass Trump selber auch wiederum Angst, in Anführungsstrichen, vor dem Kongress hat. Denn viele dieser Dinge hätte er mit den Mehrheiten, die er hat, durchdrücken können durch den Kongress. Er hätte ja seine Zollpolitik auf gesetzliche Basis stellen können. Dann wäre das viel schwieriger gewesen auch. Denn, das, wie gesagt, das Argument ist ja hier, dass du den Kongress umgangen hast. Und diese Befugnisse, die du glaubst zu haben wegen Krisenzeiten und wegen internationalen Notständen und sowas, dass du die nicht hast. Wenn er über den Kongress gegangen wäre mit seinen Mehrheiten, dann hätte dieses Argument ja des Supreme Court so nicht Bestand haben können. Oder insofern hätte er sein Ziel ja erreichen können. Das wäre allerdings langwieriger gewesen natürlich. Gesetze zu machen ist immer ein Akt, buchstäblich. Ja, und er regiert ja lieber schnell mit Dekreten und Erlässen und auf Tempo.
Er weiß auch, dass er vielleicht nur diese Mehrheit hat bis November dieses Jahr, wenn wir die Zwischenwahl hoffentlich sehen würden. Und dann er weiß, dass er könnte der Mehrheit im Kongress verlieren. Und das würde das viel, viel schwieriger, Gesetze durchzuführen.
Und es wäre auch nicht so klar gewesen, ob der Kongress das wirklich mitgegangen wäre. Denn diese Zölle sind auch bei vielen republikanischen Wählerinnen und Wählern unbeliebt. Denn die wirken sich schon auf den Alltag der Menschen aus. Und wir sehen ja auch, dass diese Zölle, anders als Trump es verkauft, als große Einnahme von außen, diese fast 200 Milliarden Dollar, die jetzt durch diese Zollpolitik in diesem vergangenen Jahr eingenommen worden sind, die gehen zu einem Großteil, zu über 90%, wie das Kiel-Institut für Weltwirtschaft neulich wieder festgestellt hat, zu über 90% geht das zu Lasten der amerikanischen Verbraucherinnen und Verbraucher. Es ist letztlich eine Steuererhöhung, wenn man so will.
Und eigentlich, das tut dann den Republikaner weh. Also wie wir diskutiert haben in einer anderen Folge, Affordability, Bezahlbarkeit ist im Moment das Thema. Also jeder von unseren Zuhörern, die nach Amerika reist, merkt auch, wie teuer das Leben ist. Von Lebensmittel bis Transport bis was auch immer, egal. Und das ist genau, Teil davon ist wegen dieser Zollen, die amerikanische Steuerbezahler in ihr Alltag bezahlen.
Genau, wahrscheinlich deswegen hat er auch vermieden, Trump darüber den Kongress zu gehen, was die Zollpolitik betrifft. Und insofern, aber weil er auch so persönlich angefasst war bei dieser Pressekonferenz und von diesem Urteil und so nach dem Motto, ey, wie kann das überhaupt sein, ja, bin ich sehr gespannt, denn in dieser Woche findet ja auch die State of the Union Address statt im Kongress und da werden ja beide Kammern präsent sein und dazu auch traditionell die neuen Richter des obersten Gerichtshofs. Und wir kennen die Bilder alle aus den vergangenen Jahren, da der Präsident, bis er bis vorne ans Rednerpult gekommen ist, dauert das immer ewig, ist ja auf Einladung da. Normalerweise darf ein Präsident die Kammern des Kongresses nicht aus Eigeninitiative betreten, sondern er wird eingeladen extra, um über die Lage der Nation zu reden vom Kongress. Und dann schüttelt er immer die Hände und dann gibt es ihm so, hey, du, und großer, großer triumphaler Einzug, zumindest auf seinen Seiten, wie auch immer gerade Präsident ist. Und natürlich geht er dann auch an diesen neuen obersten Gerichtshofrichtern vorbei. Und ich bin mal sehr gespannt, ob er Chief Justice Roberts und auch die anderen beiden, die nicht in seinem Sinne, die vermeintlich konservativen oder eigentlich auch grundsätzlich konservativen Richter und Richterinnen, wie er die begrüßen wird, ob er die dann...
Hand gibt oder wie die Kinder machen, manchmal die Hände rausstrecken, aber dann es geht nach oben durch die Haare, so wie Burn, ne? So wie hahaha, also du kriegst keine Handschüttel. Ja. Aber es hat mich auch irgendwo erinnert an einer, ich habe neulich ein Interview gehört mit einer Frau, die heißt Ruth Ben-Ghiad, Autorin von einem Buch, das heißt Strongman, Mussolini to the Present. Und sie hat irgendwas beschrieben, das sie nennt Autocratic Backfire und hat dazu gesagt, autoritäre Herrscher beginnen, ihre Fähigkeiten zu überschätzen. Also vielleicht ein bisschen in diesem Fall mit der obersten Gerichtshof und der Zollpolitik. Wenn es anfängt, schlecht zu laufen, ziehen sie sich niemals zurück, weil sie glauben, unfehlbar zu sein und weil ihr Stolz auf dem Spiel steht. Stattdessen legen sie nach und gehen größere Risiken ein. Und genau dann beginnen sie zu scheitern. Also das hat mich, als sie das gesagt hat, habe ich ganz doll an die heutige Situation gedacht. Mhm. Und mal sehen, ob das dann auch in diese Situation passt. Aber
ja, allerdings, wie wir gerade auch schon erwähnt haben, die Regierung hat damit rechnen können oder müssen in gewisser Weise und die war auch nicht unvorbereitet, Denn auch wenn jetzt der Supreme Court gesagt hat, nee, die USA befinden sich nicht mit allen Ländern der Welt im Krieg und deswegen kannst du dich nicht auf Kriegsbefugnisse stützen und wir sind jetzt auch in keinem Notstand, der eben diese Zollpolitik ermöglicht. Aber es gibt verschiedene Gesetze, muss man dazu sagen, mit denen ein Präsident in gewissen Notstandssituationen da agieren kann. Und stattdessen hat jetzt die US-Regierung gesagt, na gut, dann uns doch egal. Denn, das muss man, kleiner Einschub noch, der Supreme Court hat auch nicht gesagt, dass die von jetzt auf gleich alle ungültig sind, sondern er hat nur festgestellt, dass sie illegal, also nicht verfassungsrechtlich sind. Wann die abgezogen werden oder verändert werden müssen und wie, das ist noch nicht klar. Aber es gibt in dem Sinne keine Zolllücke, wenn man so will, denn die US-Regierung von Donald Trump hat gleich gesagt, okay, kein Problem, es gibt noch ein anderes Gesetz, nämlich aus dem Jahr 1974. Und das ermöglicht dem Präsidenten, einen weltweiten Zollsatz auf Importe in Höhe von 15% zu erheben. Und der Haken bei der Sache ist allerdings für die Regierung, das gilt dann nur für 150 Tage. Das heißt, letztlich hat sich Trump jetzt Zeit gekauft. Er hat jetzt fast ein halbes Jahr Zeit, bis Juli sozusagen die Zölle, die er haben möchte. Und Zölle, das kann man nicht oft genug wiederholen, sind für ihn ja nie nur ein wirtschaftspolitisches Instrument gewesen. Sie sind immer auch ein, vor allem fast, würde ich fast schon sagen, ein machtpolitisches Instrument gewesen. Immer wenn ein Land nicht so spurte, wie er es möchte, gab es gleich Strafzölle, selbst gegen die Nachbarn, Kanada oder Mexiko. Aber weltweit, immer wenn irgendwo was ihm nicht passt, hat er gesagt, okay, du willst nicht so springen, wie ich will, dann gibt's Strafzölle. Und das ist immer diese Drohkulisse, mit der er quasi regiert hat sein erstes Jahr außenpolitisch. Das ist ihm jetzt, wenn man so will, erstmal weggenommen worden, aber es gibt halt diese Möglichkeit, das nochmal jetzt eben mit dieser Überbrückungslösung aus diesem Gesetz von 1974 voranzutreiben. Von daher ändert sich erstmal, wenn man so will, tatsächlich nicht so viel, außer dass es sogar noch teurer werden könnte. Denn beispielsweise, und da kommen wir zu einer anderen wichtigen Sache, was heißt denn das Ganze jetzt für diesen EU-USA-Zolldeal, den die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen ausgehandelt hatte und da auch Bundeskanzler Friedrich Merz war da auch sehr involviert und wo man ja gesagt hat, okay, keine Zölle für US-Waren, aber für europäische Waren, die rübergehen, 15%. Ja, und kein Wunder, weil so viele Fragen, rechtliche, juristische, wirtschaftspolitische jetzt eben offen sind, ist es kein Wunder, dass jetzt gerade uns, während wir diese Folge aufzeichnen, die Eilmeldung erreicht, dass die EU tatsächlich das Handelsabkommen mit den USA erstmal auf Eis legt und erstmal gucken will, da sind so viele Fragen offen und die Basis, auf derer das ja auch verhandelt wurde, ist ja erstmal nicht mehr da. Wo geht die Reise erstmal hin?
Es gibt mehrere Fragen aber auch dazu. Also was dann, wenn das illegal war, wenn das nicht erlaubt ist? Die Regierung hat 200 Milliarden reingeholt von diesen Zollen. Also mussten sie dann das Geld zurückgeben? Und wo geht das Geld? Ich meine, der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, hat gesagt, ja, ich will, dass jeder Haushalt hier in Illinois kriegt $1,700 zurück.
Ja, das ist die Mehrbelastung für jeden Haushalt gewesen durch diese Zölle. Denn, wie wir vorhin sagten, es ist letztlich auf Kosten der amerikanischen Verbraucher und Verbraucher gegangen.
Also es gibt einen Spruch auf Englisch, robbing Peter to pay Paul. Also Geld klauen.
Kommt
von
daher PayPal? Ach nee, du meinst Paul.
Paul. Robbing Peter to pay Paul, not PayPal. Aber die Idee, dass man nimmt Geld von hier und gibt das da, aber es geht also im Kreis. Also in diesem Fall, es geht nicht im Kreis, weil das Geld, das die normalen Bürger bezahlt haben wegen dieser Zollen, war also ein Preis für Trumps Steuersenkung, für Corporations, für Reiche. Also insofern, das ist nicht so richtig Peter und Paul, aber auf jeden Fall das Geld von den Steuerbezahlern an.
Ach so, du meinst, es geht also nicht, im Deutschen gibt es das Sprichwort, es geht von der linken in die rechte Hosentasche. Das nicht, denn
das es würde robbing Peter to pay Paul sein. Aber es geht nicht von Peter to Paul, es geht von Peter zum. Ja, okay, schlechte Beispiel.
Na gut, aber es ist ein interessanter Punkt und auch ein wichtiger, denn diese ganze Zollpolitik war auch designed, um die Steuerausfälle, die er in seinem Big Beautiful Bill durchgebracht hat, Donald Trump, zu kompensieren. Und dieser Big Beautiful Bill hatte vor allem für reiche Amerikanerinnen und Amerikaner und Großunternehmen große Steuervorteile vorgesehen. Und wenn die jetzt gefüllt wurden mit den Zolleinnahmen, die aber letztlich zulasten der normalen Verbraucherinnen und Verbraucher gingen, Ja, da ist jetzt plötzlich ein Leerlauf, eine Lücke. Wie gesagt, es werden jetzt erstmal Zölle weiter erhoben und es könnte für die europäischen Unternehmen sogar erstmal auch sogar noch teurer werden. Denn wie gesagt, die Zölle auf Autoteile, auf Chips oder verschiedene Sachen, die bleiben ja bestehen. Und diese 15%, die er jetzt für 150 Tage erheben kann, diese 15%, die kommen da jetzt oben drauf noch. Mhm. Also insofern, der amerikanische Finanzminister Scott Bessent sagt, nee, also ich glaube, da passiert erstmal gar nichts, weil viele Länder diese Zolldeals, die wir mit denen vereinbart hatten, die finden die ganz gut. Denn jetzt könnte es noch teurer werden. Von daher könnte es sein, dass dieser EU-Zolldeal vielleicht doch erstmal bestehen kann. Aber es ist eine Menge Unsicherheit drin. Und wie gesagt, es ist halt auch die Frage, was passiert mit diesem Geld, das jetzt zu Unrecht illegal eingenommen wurde von der US-Regierung? Wie wird das zurückgezahlt? Trump selber sagt, das könnte uns die nächsten 5 Jahre in den Gerichten beschäftigen.
Und das ist irgendwas, das Trump tut auch. Er benutzt, wir haben das gesehen, quer durch seine so Business-Karriere. Er hat ständig irgendwas vor ein Gericht, weil er weiß, dass alles dauert. Inzwischen, er macht, was er will und plant für der Fall, dass irgendwas, also wie was letztes Freitag passiert ist, passiert, dass er ein Gericht entscheidet gegen ihn. Und, aber dann hat er schon
Berufung und es gibt eine Menge Möglichkeiten da.
Aber auf jeden
Sand
Fall,
ins Getriebe zu streuen.
Auf jeden Fall, diese Entscheidung hat nicht jede Frage geantwortet. Es war eine klar und deutliche Entscheidung, aber es gibt immer noch viele Fragen. Und
genau, es wurde nicht vom Supreme Court entschieden, wie das zurückgezahlt werden muss, bis wann es zurückgezahlt werden muss, bis wann die zurückgenommen werden sein müssen überhaupt, die Zölle. Also eine Menge Unsicherheit und das ist ja etwas, was insgesamt der Wirtschaft, der Weltwirtschaft auch jetzt nicht gerade hilfreich entgegenkommt, also diese Unsicherheit. Aber trotzdem, wir halten fest, es ist eine Entscheidung, die auf jeden Fall Grenzen gesetzt hat, gerade eben, weil es für Trump so ein Machthebel, ich muss mich da wiederholen, war. Und die Frage ist jetzt, auch wenn er demnächst mit dieser winkt, mit diesem Drohpotenzial, was dann Staaten sagen, ach, du kannst uns gar nichts, weil, hör mal, dein eigener Supreme Court hat das doch wieder eingerissen und hat gesagt, du hast ja gar keine Befugnis. Schick das erstmal durch den Kongress, dann reden wir weiter.
Und dann kommen wir zurück zu die Diskussion von letztes Jahr, die Verfassungskrise. Was passiert, wenn Trump sagt, ja, mir egal, ich bin der Präsident und ja, okay, aber ich tue, was ich will. Also insofern, dann kommen wir wieder zu diesem Punkt von einer constitutional crisis, wo wir haben einen Präsident, der nicht respektiert der Gesetz. Und,
ja. Und da kommen wir wieder zu dem Zitat von eben, was du aus diesem Buch, das du gelesen hast. Was macht einer, der so agieren möchte, wie ein autoritärer Herrscher vielleicht, wenn er in Schranken gewiesen wird? Wird er dann erst recht versuchen?
Mehr aggressiv?
Ja,
ja, genau. Also wie er reagieren würde oder spinning, ne? Also wie er das spinnen würde, wie wir wissen. Also ob diese Gesetz, die du gerade erwähnt hast, diese aus 1974, ob das wirklich erlaubt ist oder ob es gibt noch, also eigentlich diese Klage ist zusammengekommen durch ein paar Unternehmer. Also die waren verletzt von die ganze Zollpolitik und haben das dann vor der Gericht gebracht. Insofern, das ist, wie es ist in die USA, es muss durch die verschiedene Ebene von Richter, Gerichtshof gehen und deswegen dauert das, aber ob das auch stehen würde oder ob wir fangen neu von vorne an mit neuen Klagen.
Naja, zumindest wird die Zollpolitik von Trump auch in den USA mehrheitlich kritisch gesehen. Also laut Umfragen lehnen 60% der Befragten die so ab und wie sie sich auswirkt. Aber wenn diese Steuersenkung irgendwie gegenfinanziert werden soll und die USA nicht noch weitere Schulden machen müssen, ja, muss das Geld ja irgendwo herkommen. Insofern, wie gesagt, jetzt hat er sich erstmal Zeit gekauft, 150 Tage mit diesem anderen Gesetz, laut dem er tatsächlich auch die Zölle ohne den Kongress erstmal erheben kann. Ich weiß nur nicht, ob die Zeit reicht, das jetzt irgendwie auf sichere Füße zu stellen oder.
Ja, aber was es auch bedeutet für die Internationalwirtschaft, also wo Sachen stehen, niemand weiß jetzt, also wie wir wissen, wir haben schon von dem Madman-Theorie gesprochen, von dieser Strategie von Trump, dass niemand weiß ganz genau, was er machen wird, diese Unsicherheit, wo alle auf ihr Zehen bleiben müssen. Sagt man das auf Deutsch? Keep them on their toes. Also, dass die
Man hält sie quasi, man sitzt am Rande seines Stuhls.
Ja, genau, das sagen wir auch. To sit on the edge of one's seat. Ja. Aber keep them on their toes. Also, sodass die nie wissen, von Tag zu Tag.
Dass man nicht so sicher auf seinen Füßen stehen kann, sondern eher so Schritteln auf quasi sprungbereit auf den Fußspitzen stehen.
Und das ist genau, was er macht jetzt mit der Iran.
Ja, in der Tat. Das ist eine gute Überleitung, denn wie das mit der Zollpolitik ausgeht, das muss ich jetzt erstmal klären. Da ist eine Menge Chaos in der Luft. Aber der Iran ist die andere große Geschichte dieser Tage. Am Donnerstag treffen sich amerikanische und iranische Unterhändler in Genf, um zu gucken, ob es auch eine diplomatische Lösung dieser Konfrontation geben kann. Unterm Strich möchte Donald Trump einen Deal mit dem Iran irgendwie in welcher Form auch immer. So ganz klar ist es gar nicht, was er da richtig möchte, aber er möchte ein neues Atomabkommen im Prinzip. Und man kann natürlich an der Stelle nur sagen, alles, was dazu beiträgt, dass das Mullah-Regime keine Atombombe in den Händen hat, ist nicht nur hilfreich, ist absolut notwendig. Insofern kann man ihn nur begrüßen, dass er, wenn er irgendwas schafft, dass das andere Abkommen, das er quasi sabotiert hat und unterminiert hat und das zu einem Ende kam, wenn das ersetzt werden kann durch etwas, was funktioniert, sehr gerne. Aber ja, die Frage ist halt, gleichzeitig sehen wir diesen massiven Militäraufmarsch im Persischen Golf. Und man fragt sich, ist das Teil der Verhandlung, dass diese große Drohkulisse aufgebaut wird, um dann eben mehr Druck auszuüben? Wir wissen, es war schon seit längerem eine Flugzeugträgergruppe rund um die USS Abraham Lincoln. Fast über ein Dutzend Zerstörer. Es sind eine Menge Flugabwehranlagen auch rund um amerikanische Bases in der Region aufgebaut worden in letzter Zeit. Und es ist die zweite Flugzeugträgergruppe ins Mittelmeer geschickt worden, nämlich die USS Gerald Ford. Das ist der Flugzeugträger, der die operative Basis war für den Angriff auf Venezuela Anfang des Jahres. Von dort aus sind die Flugzeuge gestartet, die dann dazu geführt haben, dass Nicolas Maduro, der Präsident von Venezuela, gefangen genommen werden konnte. Das ist der modernste Flugzeugträger, den die US Navy hat. Die ist auf dem Weg dorthin. Also diese riesige, massive Aufrüstung, ist das nur Drohkulisse oder passiert da wirklich was?
Deswegen ist es auch ein bisschen Déjà-vu. Ne? Also das ist die Frage, und zurück zu der Madman-Theory, will he, won't he? Macht er das oder ist es nur eine Drohung? Wie du sagtest, wir wissen, dass er das schon gemacht hat. Also und es ist genau so passiert, wie du sagtest, mit die ganze Militär, die Flugzeugträger, die alle waren vor der Küste von Venezuela und dann ist das passiert. Also insofern ist ein bisschen Déjà-vu, das haben wir schon gesehen, aber das bedeutet nicht, dass die USA tatsächlich einen militärischen Strike führen würde. Das könnte einfach so eine Drohung sein. Also die wollen einen Deal machen und am kommenden Donnerstag, als beide Seiten treffen sich in Genf, also ist auf jeden Fall eine Zeit, wo beide Seiten wollen hoffentlich ein Off-Ramp finden. Die wollen
eine Ausfahrt.
Ausfahrt.
Das ist nicht zur Konfrontation.
Von
kommt.
Der Autobahn, von Konflikt. Also, aber ob das passieren, ne, so, ob beide Seiten dann müssen ein bisschen was kriegen in so einer Situation. Ob die USA, ob Iran würden sagen, die haben schon Milliarden von Dollar investiert in ihr Atomprogramm, ob die einfach aufhören würde, kann man nicht vorstellen. Andererseits, wenn gern eine Pause, eine Sanktion, also wenn die irgendwas geben würde für ein bisschen Relief, ein bisschen eine Pause, wirtschaftlich sind sie sehr unter Druck. Aber auch, Ingo, am Anfang war diese, dachte ich, die Militäreinsatz sollte eine Reaktion auf, wie die Regierung die Protester attackiert. Also wir haben gesehen in die letzten paar Wochen, also zahlreiche Menschen auf die Straßen quer durch Iran im Protest gegen ihre Regierung. Trump hat einmal gesagt oder auf Truth Social gepostet, dass er würde diese Protester unterstützen.
Help is on the way.
Help is on the way,
hat
sagt
er gesagt. Ja.
Die USA, wir haben gesehen, letztes Wochenende, als wir in München waren, laut der Polizei, glaube ich, 200.000 auf die Straßen, auch in Toronto, also 500.000 Leute auf die Straßen da, also große Proteste gegen der iranische Regierung. Am Anfang war das so, help is on the way für die Demokratie oder die Demokratie zu unterstützen, laut Trump, für die Protesters. Und jetzt, es geht wirklich mehr um den Atomprogramm. Also wirklich eine...
Also was man sich nicht vorstellen kann, ist, dass die USA den Iran so angreifen, dass es da direkt zu einem Regime-Change oder so kommt oder gar mit irgendwelchen, die Frage überhaupt, ob es möglich ist, ein Regime aus der Luft wegzubomben und welche Form von Eskalation die USA da wahrscheinlich auch in enger Absprache mit dem Verbündeten Israel da angehen wollen. Aber es ist, wie du sagst,
auch Regime Change ist nicht beliebt mit der MAGA-Basis. Die wollen weniger involviert sein in solche Situationen. Und in Venezuela gab es vielleicht, es war nicht eine Regime-Change, die haben nur Maduro entführt, aber genau. Nee, der Regime ist noch da.
Stimmt, absolut,
also,
hast recht.
Ja, ja. Insofern ist es nicht so ein großer Unterschied. Und das ist auch der Kritik besonders an Trump, dass er, das haben wir schon in anderer Folge diskutiert, also der Optik mindestens zum Beispiel von also Maduro zu entführen, war also auch ohne der Tod von einem amerikanischen Soldat, seine Basis war dahinter. Aber also was kommt zunächst? Die Details, wer dann reagiert, was folgt, das ist nicht der Vorteil von der Regierung von Trump. Also das ist alles dann, wie er sagt, ja, die mussten das erstmal ihr Weg finden. Insofern, was es bedeutet für die Leute, ist eine Frage, wo ich habe das Gefühl, Trump ist vielleicht postet ein, zweimal auf True Social, aber wirklich ist nicht so besorgt mit was
danach
dann
kommt. Mhm. Ja, ich denke auch, dass das Letzte, was gerade auch seine Anhängerschaft möchte, ist, da in einen größeren Konflikt mit dem Iran reingezogen zu werden. Und gleichzeitig stellen sich da eine Menge Fragen, welche Richtung das gehen könnte. Also eine Menge Frage, was diese massive militärische Aufrüstung rund um den Iran betrifft. Aber vielleicht bekommen wir ja ein paar Antworten, in welche Richtung es gehen soll bei Trumps Rede zur Lage der Nation. Da ist es ja immer eine Gelegenheit, die Bühne zu bereiten für die weiteren Schritte, die anstehen. Mal sehen. Wobei ich bin persönlich, wie ich vorhin sagte, noch gespannter. Erstmal, wie er mit den Richtern des obersten Gerichtshofs umgehen wird. Aber vielleicht überspielt er das einfach und ist da doch ein bisschen souveräner. Aber wir halten fest, um da wieder zurückzukommen zur eben der großen Geschichte dieser Folge, der Entscheidung des obersten Gerichtshofs zu den Zöllen, die eben so viel mehr sind als nur eine wirtschaftspolitische Entscheidung, sondern sie haben Trump, wenn man so will, erstmal seinen wichtigsten außenpolitischen Hebel aus der Hand genommen. Und welche Reaktionen daraus folgen, das wird sich jetzt hoffentlich ein bisschen klarer zurechtruckeln in den kommenden Tagen und Wochen. Für die heutige Folge jedenfalls war's das. Danke an dieser Stelle auch nochmal für euer Feedback zu unserer vergangenen Folge von der Münchner Sicherheitskonferenz. Da hatten wir ja Kai Küstner vom Podcast Streitkräfte und Strategien zu Gast, der ja mittlerweile in der Ukraine ist und dort in Kiew Betroffene auch trifft, die seit 4 Jahren eben, das ist ja die andere große Geschichte diese Woche, der Jahrestag der Vollinvasion Russlands, der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und Kai ist dort mit Stefan Niemann zusammen vor Ort und berichtet eben von dort. Also empfehlen wir, auf die aktuellen Folgen von Streitkräfte und Strategien einzugehen und das zu hören. Aber auch der andere Gast, den wir in der vergangenen Folge hatten, Wassili Golot, unser ARD-Studioleiter in Kiew, war ja dabei, der ist wieder zurück. Und in diesem Zusammenhang, wer nochmal verstehen will, was da im vergangenen Jahr auch aus Washington alles angekündigt wurde von US-Präsident Trump, ich sag nur Frieden in 24 Stunden und so weiter, und was seitdem alles passiert ist und auch schiefgelaufen ist und warum die Ukraine aber es trotzdem schafft, sich so tapfer zu verteidigen jeden Tag, das berichtet nicht nur Wassili, sondern dem empfehlen wir, und in der Doku kommt Wassili auch vor, die TV-Dokumentation Zelensky, das entscheidende Jahr in der ARD-Mediathek. Schaut da gerne mal rein, den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Wie auch unsere Adresse und alle anderen Informationen. Für die heutige Folge aber sagen wir danke fürs Interesse, fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und ganz zum Schluss haben wir auch noch einen Tipp aus der ARD-Audiothek. Und zwar Alles Geschichte, der History-Podcast. Die neue Folge beschäftigt sich mit einem amerikanischen Thema, und zwar der Mutter aller Skandale, wenn man so will, dem Watergate-Skandal. In den USA, Jeff, wird ja irgendwie jeder Skandal bekommt ein Gate hinten drauf. Ja? Also von Nipplegate.
Heutige Tage gibt es so viele, dass man nicht genug Gates hat.
Genau, aber alles. Watergate sozusagen ist dieser Skandal, der Anfang der 70er Jahre Präsident Richard Nixon um sein Amt gebracht hat, der sich so in Lügen und Widersprüche verstrickt hatte, dass er eben zurücktreten musste. Damals scheinen Lügen für einen US-Präsident noch ein Problem gewesen zu sein. Aber diese Affäre gilt bis heute als Sternstunde auch des investigativen Journalismus. Die Washington Post hat da so lange dran recherchiert, bis es eben alles ans Tageslicht kam. Insofern empfehlen wir das sehr. Alles Geschichte, der History-Podcast, die neue Folge. Hört doch mal gerne rein.